Gummieis und Köfte, Feldsalat und Ravioli aus der Dose. Der Volksmund sagt, du bist, was du isst. In Toast Hawaii stelle ich meinen Gästen viele Fragen, die sich nur ums Essen drehen. Fast nur. Es ist immer großartig, wenn während eines Gespräches zufällig Dinge auf den Tisch kommen, in diesem Fall Spoilerwarnung, ein Hängebauchschwein, von denen eigentlich niemand auf der Welt wusste. Außer vielleicht eine Handvoll Leute. Die Schriftstellerin Ronja von Rönne zog dieses Tier, das Hängebauchschwein, plötzlich aus dem Ärmel. Aber das können Sie ja gleich selbst hören. Ronja stammt aus Berlin und wuchs in Bayern auf. Bereits mit Anfang 20 arbeitete sie erfolgreich als Journalistin und schrieb regelmäßig ins Sudelheft, ihren legendären Blog, in dem die Sensibilität und das außergewöhnliche Talent von Rönnes zuverlässig zum Vorschein kamen. Vielen Menschen ihrer Generation sprach die Autorin damit aus der Seele, auch wenn sie sich nie zu einer Botschafterin aufschwingen wollte. In puncto Essen war Ronja für mich ein absoluter Blindflug, keine Ahnung. Zum Glück, da war ich sicher, würde ich mich auf ihre Herzlichkeit und ihren Humor verlassen können. Warum ich mich allerdings gleich zu Beginn des Gesprächs ohne jede Not selbst der Lächerlichkeit preisgab, das vermag ich noch immer nicht zu beantworten. Mir gegenüber sitzt Ronja von Rönne. Herzlich willkommen.
Hallo Bettina.
Wir sind uns noch nicht häufig begegnet, vielleicht 3-4 Mal und hatten auch schon ein längeres Gespräch. Und unser Kennenlernen, erinnerst du dich daran?
Ich weiß, in der Hörbar haben wir uns.
Nee, Gott sei Dank. Okay. Du hast es verdrängt, du hast es vergessen. Aber ich würde das gerne, ich würde mich jetzt hier mal mit einem kurzen Monolog ans Messer liefern und Ihnen und euch die vielleicht unsympathischste Art nacherzählen, wie man einen Menschen kennenlernen kann. Oh, und vor allen Dingen auch wirklich, wirklich untypisch. Ich mache bestimmt viel falsch im Leben, aber das war echt eine peinliche Aktion. Das war in der Paris-Bar, das ist sowieso ein Ort, den ich so gut wie nie aufsuche. Das ist ein, wie würdest du es beschreiben?
Es ist ein Ort, um sehr gutes Filet zu essen und um entweder gesehen oder gesehen zu werden. Das kommt so ein bisschen drauf an, was man möchte. Es ist aber auch ein guter Ort zum Untergehen, aber ich möchte gar nicht Werbung dafür machen, weil sonst passiert ja genau das.
Untergehen ist ja auch klar. Ja genau, das ist so die beste Werbung. Wenn Sie untergehen wollen, gehen Sie in die Paris-Bar. Naja, es ist halt so ein bisschen West-Berlin, das ist ein Klassiker, viele Bilder an der Wand, ein bisschen arrogante, sehr arrogante Kellner, ganz gute Preise und irgendwie Prominenz ist da auch ziemlich häufig. Aber es ist auch eine feste Clique da, keine Ahnung, zu der ich jedenfalls nicht gehöre. Ich war mit Freunden zufällig an dem Abend da und es war recht voll, so dass ich am Nebentisch, ziemlich nah am Nebentisch, saß ein Mann, dessen Telefon leuchtete oder klingelte und da erschien ein Name auf dem Display, der mir bekannt war. Ich habe das zufällig gesehen, aber statt es einfach nur zur Kenntnis zu nehmen, habe ich mich zu dem rübergebeugt und gesagt, den kenne ich übrigens, ganz herzliche Grüße. So, damit geht's schon mal los. Das macht man schon mal gar nicht. Der war so irritiert und hat das dann auch gemacht so. Und dann habe ich euch beide gesehen. Du hast mit deinem damaligen Freund da gesessen.
Das kann gut sein.
Und nachdem also dieses Telefonat da beendet war, habe ich mich zu dir nach vorne gebeugt und etwas gemacht, was ich nie mache. Ich habe gesagt, ich wollte Ihnen nur mal ganz kurz sagen, ich mache sowas nie, aber ich finde, Sie sind eine super Schauspielerin.
Ich erinnere mich, das stimmt. Ja, ich habe ein großes Lob für meine Schauspieler.
Ja. Ich habe dann, oh Gott, wie schrecklich.
Ich habe Tillmann angeschaut und so.
Woraufhin du sehr freundlich sagtest, ich bin gar keine Schauspielerin. Dann habe ich gesagt, oh, das tut mir leid, was machen Sie denn? Sie kommen mir so bekannt vor. Dann hast du gesagt, ich bin Schriftstellerin. Dann habe ich gesagt, oh, Ihr Buch ist so toll. Ich liebe Ihr Buch. Ich habe Ihr Buch gelesen. Weil du kamst mir so bekannt vor und du hast gesagt, das kommt aber erst in 2 Monaten raus.
Und das war mein erstes Buch. Das heißt, es ist absolut keine Chance, dass irgendwas davor war. Ich habe mich trotzdem gefreut. Ich dachte einfach, dann sitzt einfach hinter mir so eine etwas betrunkene, schöne blonde Frau und ist ja schön, das gehört hier vielleicht irgendwie ein bisschen zum Spirit der Paris-Bar, dass einen irgendwelche
genau.
Leute
anlabern. Oh Gott, was für ein Bild. Eine betrunkene Blondierte auch noch, weißt du so. Und ich hatte nicht mal was
getrunken.
Das gehört
hier so ein bisschen zum Inventar. So.
Also ich kann es kurz machen, ich hatte nichts getrunken und es war einfach im Nachhinein. Also klar.
Das macht sich besser, dass du nichts getrunken hast. Das macht es eigentlich nur noch schlimmer.
Ja, stimmt. Aber das sind so diese Geschichten, jeder kennt das. Wenn man sie erlebt, sind sie schrecklich. Wenn man sie erzählt, sind sie, ich fühle es gerade eben noch so schrecklich, immer noch. Aber du hast gelacht und vielleicht haben sie ja auch noch nicht abgeschaltet. Also das war mein Kennenlernen mit Ronja von Reun. Und anschließend hatten wir dann ein längeres Interview, als sein erstes Buch dann tatsächlich auch
wirklich erschienen ist. Ja.
Jetzt gerade erscheint wieder ein Buch. Das ist gerade wieder erschienen, Ende in Sicht.
Genau.
Wir reden jetzt hier aber erstmal schwerpunktmäßig übers Essen. Das weißt du schon, worauf
weiß,
du dich eingelassen
hast. Ich weiß, das Beste, was meinst du, warum ich zugesagt habe.
Okay, also ich rieche Knoblauch, habe ich dir vorhin schon gesagt. Das ist nicht despektierlich, das ist ganz natürlich.
Ja? Ich hoffe, du hast, es ist nicht natürlich, sondern es kommt schon vom Knoblauch.
Du hast, bevor du hierher gekommen bist, dir also was zu essen gemacht oder bist du essen gegangen?
Nee, ich bin selten so, dass ich koche. Immer wenn ich Geld habe, bestelle ich. Ist richtig schlimm. Also ich bin, glaube ich, eine der besten Kundinnen von Lieferando, Volt. Früher gab es noch Foodora. Ich vermisse es schmerzlich. Jetzt gibt's Uber Eats. Also ich kenne mich wirklich in der Bestelllandschaft Berlins extrem gut aus. Jetzt habe ich aber tatsächlich selber gekocht. Und es war so echt mittelmäßig. Es sollte so ein israelisches Blumenkohlgericht sein. Aber ehrlich gesagt, also Kohl ist an sich schon abtören.
Wie, du rechnest Brokkoli zu Kohl?
Ist doch ein Kohl.
Ja, aber das ist so Kohl, Weißkohl, Spitzkohl, Blumenkohl, Brokkoli. Ich finde, das sind so, ja, möglicherweise gehören sie zur Familie der Kohl.
Was ist denn für
Kohle?
Kohl?
Kohls? Was ist denn eigentlich der Plural von Kohl?
Kohlen.
Kohle.
Kohle. Was ist denn dann ein echter Kohl für dich?
Na, für mich ist der
Rosenkohl.
Also, ach stimmt, der auch noch.
Das ist ekelhaft.
Na, Rosenkohl ist super. Ich glaube, das Schlechteste, was man über Kohl sagen kann, halt einfach, wie er riecht, wenn man ihn zubereitet. Das ist halt ein Abturner, ne?
Das ist super Abturner, aber bei Rosenkohl, sobald man Rosenkohl erwähnt, kommt irgendjemand und sagt, ja, der ist doch falsch zubereitet, den muss man irgendwie im Ofen machen oder irgendwie frittieren oder irgendwie israelisch zubereiten mit irgendwelchen Brotkrümeln und sowas. Nein, ich habe es echt probiert, es ist einfach immer eine Scheußlichkeit.
Komisch, dass der so polarisiert, der Rosenkohl. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Mhm. Wir können ja gleich mal einsteigen mit so polarisierenden Lebensmitteln, zum Beispiel auch Pilzen.
Pilze, mein Bruder und mein Großvater, der verstorben ist, essen keine Pilze. Ich bin ein großer Pilzfan, auch Trüffel. Was auch sehr polarisiert ist, ja hier, wie heißt Koriander?
Das wäre jetzt als nächstes oder übernächstes gekommen. Das, aber in einem Satz hast du gerade, mein ich sage, magst du Pilze? Und du sagst, mein Großvater, der verstorben ist, und mein Bruder mögen keine Pilze. Aber ich, ne. Wieso erzählst du von deinem Großvater zuerst, wenn ich dich danach frage? Ist er an Pilzen gestorben? Hat er eine Pilzvergiftung gehabt?
Absolut überhaupt nicht. Ah. Aber er wäre wahrscheinlich gestorben, wenn man ihm Pilze gibt vor Ekel. Er fand das ganz furchtbar. Ich fand es so interessant, dass es eine Männerlinie gibt in der Familie, die Pilze ablehnt, während alle Frauen in der Familie große Pilzfans sind.
Kannst du Pilze erkennen? Gehst du in die Pilze, wie man sagt?
Nein, würde ich gerne nicht, traue mich dann doch nicht. Ich weiß noch, dass dieser Knollenblätterpilz dem Champignon so ähnlich sieht. Was der Champignon? Davor wurde ich irgendwie im Bio-Unterricht gewarnt und seitdem, immer wenn ich Pilze sehe, will ich sie pflücken, denke ich so, ach nee, was dann doch nicht. Und dann gibt es nämlich übrigens auch einen Lieferdienst, der die mittlerweile Lebensmittel liefert. Ja. Und da gibt's gerade sogar frischen Trüffel. Total super. Und das ist natürlich richtig gut. Ich hatte mal ein Schwein. Ich hatte ein Schwein, Molly.
Ich hatte eine Farm in Afrika und du hattest ein Schwein. Molly, aber nicht in Berlin.
Nee, nicht in Berlin. Das ist schon gestorben, als ich so 17 war oder so. Das habe ich damals gerettet von einem Bauernmarkt. Was natürlich Blödsinn ist.
Kannst du die Geschichte erzählen?
Ja, also es war ein Hängebauchschwein. Man kennt das, George Clooney hatte auch so eins. So, und da waren diese kleinen Ferkel davon. Und dann gab es diesen Bauernmarkt. Und wir hatten in Bayern nicht viel und Entertainment schon gar nicht. Also ging man dahin, wenn er irgendwie alles halbes Jahr war. Und hat irgendwie Ponys gestreichelt. Und wir haben dann diese Schweine gesehen, ich und mein Bruder. Und dann hat diese Bäuerin uns erzählt, ja, wenn die Ferkel hier nicht gekauft werden, dann werden sie geschlachtet. Und ich war damals Vegetarier, ich bin mit 10 Vegetarier geworden und habe dann beschlossen, dass dieses Schwein natürlich nicht sterben kann, wusste aber auch nicht, ob sich meine Eltern so wahnsinnig über ein Schwein freuen. Also bin ich mit meinem Sumsi-Sparbuch. Ja.
Was ist denn Sumsi?
Das gibt's vom Weltspartag, um kleine Kinder an den Kapitalismus zu binden. Gibt's ein Sparbuch mit einer fetten Biene drauf, die ihnen das ganze Geld wegnimmt oder so zumindest, war meine Wahrnehmung. Also habe ich von Sumsi mein ganzes Taschengeld abgehoben, das waren 70 Euro, die ich gespart hatte und habe dieses Schwein gekauft, es war noch sehr klein, kleiner als dein Hund und habe es dann heimgetragen und dann erstmal oben, ich habe so eine Galerie im Kinderzimmer gehabt, oben wo das Bett war, habe ich es versteckt.
Entschuldige, aber ja. Also du warst jung, aber du warst ja vielleicht trotzdem neugierig genug, um zu fragen, was so ein Schwein frisst?
Ja, ich war schon findig. Ich wusste, ich habe die ja gefragt, die haben gesagt, die fressen alles. Das war auch nicht das Problem, aber dieses Schwein hat halt so Schweinegeräusche gemacht. Da habe ich auch eine super Erklärung, wenn meine Eltern gefragt haben, was es ist. Ich hatte einen Kassettenrekorder und ich habe damals schon Geschichten mir erfunden. Und habe auf Rec gedrückt und habe gesagt, ich mache eine Neufassung von den drei kleinen Schweinchen.
Das ist mir total egal, ob das stimmt oder nicht, aber diese Geschichte, das ist doch...
Von den drei kleinen Schweinchen hat mein Bruder genötigt, mit vor diesem Kassettenrekorder zu sitzen. Und immer wenn Molly halt oben da in der Galerie halt gegrunzt hat, haben wir halt lauter gegrunzt und gesagt, Bruder Schwein, aus was ist dein Haus? Aus was ist dein Haus? Oh Gott. Obwohl die Tarnung perfekt war, ist das Ganze aufgeflogen.
Wann?
Ja, nach zwei Nächten.
Gott sei Dank, nicht länger.
Oh Gott. Das hat die stressige Gedanke auch schon von diesem Schwein. Es war ja auch eklig, weil wir so Schweine sind hier sehr klug und werden auch sehr schnell stubenrein, aber ich habe es halt nicht rausgelassen. Also,
das hat da oben an neben dein Bett gekackt,
nicht
oder?
In meinem Bett, die sind schon sehr reinlich, in so eine Ecke. Naja, auf jeden Fall mit das Schwein dann irgendwann ist es rausgekommen. Meine Eltern haben es aus erzieherischen Maßnahmen, wollten sie es zurückbringen zu diesem Bauern. Wo wir dann hingefahren sind, ich habe geheult und sowas. Und dann haben sie aber nur gefragt, wie man so ein Schwein hält. Ich durfte es behalten.
Oh, das ist aber wirklich sehr nett und pädagogisch wertvoll.
Ja, absolut.
Ja. Hattet ihr einen Garten?
Wir hatten einen großen Garten und Molly hatte da draußen so einen Stall. War aber auch drin ab und zu. Und sie hat irgendwann, war ein super Haus, die lief an der Leine und konnte Sitz und Platz und Schweinsgalopp herrennen und sowas. Also wirklich ein super Viech. Die ist allerdings irgendwann blind geworden, weil wir nicht wussten, dass man so ein Schwein, wenn das... im besten Fall länger lebt, nicht nur Mastfutter geben darf, und es hat dann so eine Bindehautentzündung bekommen, wurde blind und hat dann angefangen, einen Männerhass zu entwickeln.
What?
Ja. Ich weiß nicht wieso, aber sie war blind und sobald ein Mann neben ihr stand, hat sie ihn so in die Schenkel gezwickt und das ist also ein feministisches Schwein, ich weiß es nicht. Aber dieses Schwein hat auf jeden Fall immer meinen Großvater, der keine Pilze isst, gebissen, wenn er die Rosen geschnitten hat.
Mhm.
Und das war jetzt mein Bemühen, den Bogen wieder zu schließen.
Sagen wir mal so, ich bin unendlich glücklich, dass wir wie durch einen Zufall, wie beim Trüffelsuchen, auf Molly gestoßen sind.
Ja, auf jeden Fall konnte die keine Trüffel finden. Ach. Das war enttäuschend.
Ihr habt sie dann normal getötet und nicht geschlachtet oder so?
Nee, die ist irgendwann so an Altersschwäche gestorben.
Wie alt ist die geworden?
Ich glaube so 8 oder 9 oder so. Ich war so ein Sommer, ich war 17 und dann lag immer so auf ihrem Bauch und habe gelesen im Garten. Dann hatten wir so einen Sonnenschirm und die hat nur so Geräusche gemacht und konnte sich kaum noch bewegen und ist dann gestorben. Okay. Und dann kam der Abdecker und dann...
Ach je, nein.
Ja, aber da war sie ja schon tot. Das ist ja dann...
Ja. Und es gab den Punkt, an dem du wieder angefangen hast, Fleisch zu essen. Denn eben hast du von einem tollen Filet oder sowas
genau
gesprochen.
Genau, ich esse Fleisch extrem selten. Ich bin einer von diesen Berliner Vegetariern, die immer behaupten, Vegetarier zu sein und auch kein Fleisch einkaufen. Aber wenn es irgendwas Geiles gibt im Restaurant oder eingeladen bin oder sowas. Aber kein Schwein. Tatsächlich kein Schwein.
Deswegen esse ich keinen Hund beispielsweise.
Genau, deswegen isst du kein Hund und ich esse kein Schwein. Aber ich war ganz lange 10 bis 17 kompletter Vegetarier. Und
was gab es da, eine Doku, die du gesehen hast oder jemanden, der...
Nee, ich war einfach so ein altkluges Arschlochkind, was irgendwie, Tiere haben auch Gefühle, ich esse die nicht. Ich glaube, so ein bisschen der Sturheit. Und dann war ich aber ein Jahr lang in Mississippi, Austauschschülerin. Und da war es eine sehr schlechte Zeit für Vegetarier.
Oh ja.
Es gab einfach gar nichts. Und da habe ich dann wieder angefangen, irgendwie so notgedrungen Fleisch zu essen. Und habe es dann nie wieder ganz aufgehört. Also immer mal wieder für irgendwie ein paar Monate oder so. Aber nie wieder so rigoros wie früher.
Was würdest du sagen, wovon hast du in deinem Leben am meisten gegessen? Außer Kartoffeln und Brot vielleicht.
Nudeln, Spaghetti, Aglio, Olio.
Das kommt wie aus der Pistole geschossen.
Ich esse jeden Tag Nudeln.
Du bist aber sehr schlank. Also nicht, dass ich jetzt...
Nee, ich habe zugenommen. Ich habe 4 Kilo zugenommen.
Mhm, gut, das ist jetzt so eine klassische Antwort wie, das ist aber ein schönes Kleid. Ja, aber es war nicht teuer.
Nee, das, ich habe, also man muss sagen, ich habe wirklich einen nicht so ganz normalen Stoffwechsel, weil ich esse halt, wenn ich sage einmal am Tag Nudeln, ich mache einmal am Tag Nudeln, aber ich esse wahrscheinlich 2-3 Mal am Tag Nudeln. Und ich bewege mich halt überhaupt nicht. Und dann esse ich alles andere halt quasi zusätzlich. Also ich habe einen ganz guten Stoffwechsel. Aber Nudeln, ich verstehe das auch noch gar nicht, das sind immer alle so erstaunt, aber manche Leute essen auch jeden Tag Brot. Und Nudeln sind im Prinzip das Gleiche. Man kann sie auch mit verschiedenen Soßen essen und so.
Wahrscheinlich. Also ich finde, bei wahrscheinlich ist dieses Verführerische, noch weiter zu essen, obwohl man schon satt ist, bei Nudeln größer die Gefahr. Also so geht es mir. Absolut. Also schon der Gedanke, zu wenig Nudeln zu haben, ist ja blasphemisch. Also macht man eigentlich immer, ob nun für sich allein oder auch für andere, zu viel, klar.
Ich würde auch jedem misstrauen, der die passende Portion Nudeln für sich selber macht.
Was soll das? Ja. Was ist das doch komisch, oder?
Ja, das ist echt komisch.
Ich meine, natürlich, ja, oft ist man so nach einem Teller auch satt und vor allem, wenn es gerade so eine ölige oder sahnige oder einfach perfekte, wunderbare Soße so. Aber warum aufhören, wenn es so gut ist? Ich wäre gerne so vernünftig.
Ich nicht.
Manchmal wäre ich das schon.
Wenn ich so vernünftig wäre, würde ich ja viel weniger Nudeln essen.
Okay, ja, wow. Dann bist du, gibt es, als wenn du Nudelprofi bist, gibt es Dinge, die du uns nicht vorenthalten möchtest?
Also bei Aglio Olio zum Beispiel ist es ganz wichtig, dass man den Petersilie, der da reingehört, da ruhig viel und der darf nicht mit erhitzt werden. Das machen ganz viele falsch, auch Restaurants. Tragisch.
Dann sag doch mal Schritt für Schritt, wie du vorgehst.
Also als erstes zu viele Nudeln machen. Mhm. Viel Salz rein, so viel, dass man das Gefühl hat, es ist zu viel ins Wasser.
Machst du am liebsten Spaghetti oder welche Nudeln?
Dazu mache ich Spaghetti am liebsten. Und zwar nicht diese dünnen, die finde ich ganz furchtbar. Von Barilla, diese Nummer 3.
Die zu schnell kleben.
Ja, nee, das ist nix. Dieses Engelhaar-Spaghetti. Sondern ruhig die dickeren oder Linguine gehen auch gut. Und dann erhitze ich das erstmal und dann kommen da die Nudeln rein. Dann Knoblauch dünn schneiden. Bei Knoblauch muss man auch wissen, manchmal steht da nur eine Zehe im Rezept. Tatsächlich ist es aber, es kommt darauf an, wie man den schneidet. Also wenn du den ganz reinwirfst, ist eine Zehe nicht viel. Und wenn du den zum Beispiel durchdrückst durch eine Presse, dann ist es viel mehr. Und ich mache den so ganz dünne Scheibchen. Olivenöl erhitzen, bisschen Pfeffer rein und dann Chili.
Also der Knoblauch kommt bei dir auch sehr früh schon, der wird mitgebraten.
Genau, der wird mitgebraten, aber nicht zu lang. Ich mag das nicht, wenn das angebrannt ist. Und Chili müsst auch mit rein, darüber sprechen wir später nochmal.
Okay.
Und dann ist der Trick, ungefähr so 2 Esslöffel oder sowas von dem Nudelwasser in das Aglio-Olio-Ölgemisch reinzumachen. Das macht es aus irgendeinem Grund viel, viel, viel geiler. Dann Nudeln abgießen, alles vermischen, obszön viel Parmesan dazu und dann der Petersilie.
Ganz zum Schluss.
Ja, das ist das Beste. Variation ist auch anstatt mit Parmesan mit Feta-Käse.
Ah ja, okay. Ja, lecker. Und es ist schnell gemacht und es ist einfach, man hat die Sachen auch meistens da.
Ja, und es ist so Soul Food. Meine Eltern haben immer irgendwie mediterran oder asiatisch gegessen. Also ich habe zum Beispiel auch noch nie so, ich weiß nicht, was ein Tafelspitz ist. Mhm. Ich stelle mir so einen Hund vor. Tafelspitz oder ich habe auch noch nie Schweinebraten gegessen, werde ich auch nicht wegen Schweinen. Aber ich kenne ganz viele so, oder Hühnerfrikassee, weiß ich auch nicht. Also diese ganzen, das weiß ich.
Hast du alles noch nie gegessen?
Nee, ich weiß auch gar nicht, wie es aussieht.
Ach, interessant.
Mhm. Aber was ich halt sehr früh gemacht habe, ist sehr scharf essen, extrem scharf. Und ich hatte auch in der 3. Klasse in meiner Brotzeitbox immer so eine Flasche Tabasco.
Nein.
Doch, die ich dann immer über alles drüber gekippt habe.
Oh, und wie hast du das entdeckt, dass du so gerne scharf isst? Also es gab es zu Hause und du hast gemerkt, du liebst es und du isst gerne und isst mehr, wenn du das da hast.
Gab es zu Hause und dann habe ich irgendwie gemerkt, je mehr, desto besser. Und ich glaube, vielleicht ist es auch jetzt weit hergeholt küchenpsychologisch, aber wenn man vielleicht irgendwie zu Depressionen oder sowas neigt oder zu irgendwas, was einen so runterdimmt, dann ist es so etwas, was ein bisschen aufweckt.
Das Scharfe.
Weißt du, ja, das ist so ein bisschen alert sein. Das ist natürlich sehr, sehr küchenpsychologisch.
Passt ja in jeden Fall.
Genau, es passt perfekt. Aber scharfes Essen war immer schon. Und ich habe auch, ich glaube sogar jetzt Chili-Pulver mit, müsste ich gleich mal nachschauen.
No.
Na, ich habe heute einen Rucksack gewechselt. In meinem alten habe ich immer so Chili-Pulver mit. Die besten Chilis übrigens, wenn man sie kaufen möchte, bloß nicht im Supermarkt, das ist alles Müll, Asiamarkt. Und da kann man die auch gut tiefgefroren machen und einfach hacken, funktioniert genauso gut. Und ist viel günstiger.
Chili-Pulver ist sicherlich auch sehr gut zur Selbstverteidigung.
Ja, das stimmt. Hier in Berlin ist es quasi beides. Ich kann ja auch das nächste Mal mein Steak mit Pfefferspray würzen oder so.
Naja, wahrscheinlich geht es sogar. So, wir hatten die Pilze. Du hast Koriander schon genannt. Magst du Koriander?
liebe Koriander, das scheint ja auch tatsächlich nicht eine genetische Disposition zu sein. Habe ich mal gehört, dass irgendwie manche Leute schmeckt das so seifig.
Ja, findest du das gar nicht?
Nein, überhaupt nicht. Hast du das?
Ja, deswegen habe ich es lange nicht gegessen und inzwischen habe ich einen Zugang zu diesem seifigen Geschmack bekommen.
Ah. Aber vielleicht ist es dann auch einfach nichts für dich, dann schmeckt es ja für dich ganz anders als für
mich.
Aber
es schmeckt mir. Es schmeckt mir wirklich gut. Ich würde bei manchen Sachen nicht auf Koriander verzichten wollen. Also bestimmte Sachen möchte ich nicht mehr, kann ich nicht mehr, also kann ich klar, aber will ich nicht mehr ohne Koriander essen. Aber das, was mich früher so, auch an Ingwer. Auch Ingwer hat ja dieses Seifige, ja?
Was?
Naja, okay, so schmecken wir eben unterschiedlich. Wir nehmen ja auch Farben unterschiedlich wahr in Nuancen.
Das ist total unheimlich, finde ich, darüber nachzudenken, dass zwei Leute das Gleiche sehen und nicht das Gleiche sehen, wie damals bei dieser Diskussion von diesem Kleid. Ist es weiß und gold oder blau und schwarz? Kennst du das?
Nein.
Oh, da haben wir nachher was zu tun. Das zeige ich dir noch.
Aha.
Es geht um ein Kleid, das abfotografiert wurde. Und für manche Menschen sieht es blau und schwarz aus, für andere weiß und gold. Und die Leute begreifen nicht, wie die jeweils andere das so sehen kann. Ich muss es dir nachher mal auf dem Handy zeigen.
Das finde ich sehr interessant. Also werden jetzt bestimmt auch ein paar Zuhörerinnen und Zuhörer mal nachschauen.
Kennen das.
Ach so, alle kennen das, nur ich kenne es nicht.
Ja.
Immerhin weiß ich, dass Männer- und Frauenfarben schon mal unterschiedlich wahrnehmen, dass das schon erfasst wurde und dass es sehr viel mehr rot-grün blinde Männer gibt als Frauen.
Ich habe nur solche Männer. Irgendwie mein Ex war rot-grün blind, mein Mann jetzt ist rot-grün blind.
Ach guck.
Ja, ich habe einen Type.
Wow. Ich weiß, dass ich einmal ausgeflippt bin bei dieser Trivial Pursuit Phase vor 2000 Jahren, weil ein Freund, mit dem ich gespielt habe, sich immer diese falschen Törtchen und immer die falschen Farben vorgelesen hat. Das ist so Wissensbereiche in verschiedenen.
Ja.
Furchtbare. Ach, also ich hasse das Spiel jetzt sowieso rückblickend, kann ich nur sagen. Aber irgendwann habe ich ihn angeschrien und habe gesagt, mein Gott, bist du farbenblind? Und er sagte, ja. Oh, es war also so jetzt schon der nächste Punkt, um mich schrecklich unsympathisch zu machen. Das ist ja furchtbar. Was bin ich eigentlich für ein Mensch, merke ich gerade, ja. Ja gut, wie sind wir da jetzt drauf gekommen? Durch, der seifige Geschmack, genau. Ich finde es ganz angenehm, dass wir, auch wenn es einen unruhig machen kann, ist es doch ganz angenehm, dass wir die Dinge unterschiedlich wahrnehmen, riechen. Es gibt doch auch Menschen, die können keine Bananen riechen, da wird ihnen schlecht.
Ja, Bananen sind doch widerlich.
Ach, guck.
Ugh. Also weißt du, warum ich Bananen, glaube, ich habe ein Bananentrauma, das gar nicht so viel mit der Banane zu tun hat. Wir haben, als ich in der dritten Klasse war, gab es komischerweise beim Sportladen um die Ecke, gab es so umsonst Kondome. Die konnte man sich so grabben. Und wir waren halt irgendwie 9.
Wenn du einen Satz anfängst, hat man wirklich überhaupt keine Ahnung, wo man landet. Keine Ahnung, okay.
Also es gab diese umsonst Kondome. Und die waren umsonst und vor allem damit auch billiger als irgendwie Wasserbomben oder sowas. Also haben wir gemacht, was jeder findige Neunjährige macht, und haben halt diese Kondome geklaut en masse und haben die halt voller Wasser gemacht und auf die auf eine Unterführung oben drauf gestellt und die auf Fußgänger geworfen. Und die hatten so diesen Bananengeruch, die hatten so einen Geschmack. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Gibt es noch Kondome mit Geschmack?
Also war so, weiß ich nicht, müsste ich jetzt eigentlich sagen. keine Ahnung. Ja.
Oder war das so eine 90s-Idee?
Nee, gibt's noch.
Total schrecklich. Naja, auf jeden Fall hatten die diesen Bananengeschmack. Und das war so ekelhaft, das ist nicht einfach in den Fingern runtergegangen. Und seitdem ist bei Bananen, denke ich immer nur daran, dass ich mit Felix Plaschka irgendwelche Rentnerinnen abschieße.
Und die Rentnerinnen erst. Ja. Nass und dieser künstliche Bananengeruch und Geschmack, das kriege ich ja nie mehr ab. Du bist gebürtige Berlinerin, ne?
Ich bin gebürtige Berlinerin, ja.
Du bist aber aufgewachsen da, wo man wahrscheinlich echt eher dick Butter auf ein leckeres, selbstgebackenes Brot schmiert. Zumindest möchte ich es mir so vorstellen.
Bullabü.
Gar nicht so weit von der österreichischen Grenze entfernt in Bayern.
Genau, wirklich in den Bergen, ein bisschen wie Heidi. Und das war so auch, ich glaube, bis ich 9 oder 10 war, ganz schön. Und dann hatte ich hier in der Deutschen Oper gespielt, also du hattest gar nicht so Unrecht mit dem Schauspielerin sein, allerdings war ich 10 und hatte da so eine Hauptrolle an der Deutschen Oper und war für 4 Wochen irgendwie in Berlin und danach war es aus, da hatte ich keinen Bock mehr aufs Land.
Aber du musstest ja noch ein bisschen durchhalten. Ach, ja. Du bist auf so ein Internat, glaube ich, gegangen.
Nee, das ist eine Schule, ganz normales staatliches Gymnasium, aber das hat ein privates Internat dran, also die Schule ist quasi normal und das Internat quasi nicht, aber es sieht schon irgendwie beeindruckend aus, es ist so ein altes Schloss und sowas, aber es war einfach nur furchtbar, es ist ein schreckliches Gymnasium.
Da hat man auch wahrscheinlich zusammen gegessen, stelle ich mir vor?
Da habe ich mich geweigert, das hat schon so ekelhaft gerochen. Was wir hatten, waren sehr findige Oberstufenschüler, die immer in der ersten Pause die Bestellung für Pizza geholt haben und dann den örtlichen Dönermann angerufen haben und der hat dann irgendwie alles gebracht für die Mittagspause.
Da hast du mal drüber geschrieben, die Geschichte habe ich gelesen, dass du deinen Dönermännern immer treu geblieben bist.
Ja, und jetzt habe ich festgestellt, dass letztes Mal, als ich in Krassau war, dass es meinen Dönermann nicht mehr gibt und es war schon verstörend.
Die Bestellung fand ich verstörend. Einmal Oh, Gyros halb scharf, einmal Pizza halb scharf.
Wow, ja, das stimmt. Ich habe immer geteilt mit meiner besten Freundin Jessie, aber die hat nicht scharf gegessen.
Klar,
deswegen muss auch meine
klar.
Hälfte scharfes Zeug.
Und das konnte man ja, bei Pizza ist es einfach. Bei einem Döner stelle ich es mir ein bisschen schwieriger vor.
Ja, sie hat auch oft geweint.
Aber ist bei dir egal.
Ja. Mehr Döner für mich.
Würdest du sagen, dass du sozialisiert wurdest, ohne dass da irgendwie das Wort Diät zu früh, ich will jetzt gar nicht auf das Thema Magersucht einsteigen, aber es ist ja viel wert, wenn Menschen herangeführt werden an ein gesundes, was auch immer gesund bedeuten mag, Verhältnis zum Essen, zu Nahrung, zu Lebensmitteln.
Ich glaube, wir haben da einfach gar nicht besonders groß nachgedacht.
Das ist schon mal gut.
Bei meinen Eltern gab es immer, mein Vater kann das Salatdressing, das kann meine Mutter nicht.
Wie macht er das denn? Macht er das mit Marmelade?
Nein, der macht das ganz easy. Balsamicoöl, Essig und Pfeffer frischer und Salz. Und dann aber direkt auf den Salat, nicht erst da irgendwie in solchen Schälchen rumrühren oder sowas.
Mhm.
Und das habe ich tatsächlich geerbt. Ich kann das auch, schmeckt großartig. Und zum Nachtisch gab es immer Kiwis. Da waren wir irgendwie beide auf dem Schoß und irgendwie gab es immer Kiwis. Ich muss mal nachfragen, was das eigentlich mit diesen Kiwis auf sich hatte. Es gab immer Kiwis danach. Aber ich meine, erstens waren wir, mein Bruder auch, aber ich war auch sehr dünn, deswegen hat jetzt sowieso niemand sich groß damit Sorgen gemacht. Und meine Mutter hatte immer so Anwandlungen. Sie hatte immer gesagt, sie ist wie der Mond. Sie nimmt ab und zu. Mhm. Und die hatte immer so Phasen, da hat sie dann irgendwie, wie ist das noch? Metabolic Balance. Jetzt weiß ich noch, das ist so ein Buch. Und da gab es immer so morgens so Forellenfilets gefressen. Das war widerlich.
Oh.
Ja, und aber das hat uns, glaube ich, nicht groß beeindruckt. Und wir haben ganz normal gegessen.
Du findest es auch deswegen widerlich, weil Frühstück für dich kein Freund ist. Das weiß ich deswegen, weil ich dich zum Mikrofon einpegeln gefragt habe, was du, ich muss mal ganz kurz. Ich habe zum Einpegeln des Mikrofons dir diese Frage gestellt, was du zum Frühstück hattest. Und du hast nicht angewidert, aber dann doch sehr ablehnend reagiert.
Ja, ich lehne Frühstück kategorisch ab.
Warum?
Das ist völlig unsinnige Mahlzeit ist. Also erstens muss man auch sagen, ich bin wirklich so ein Slacker, der irgendwie nur aufsteht, weil er Bock hat, so wenn ich nicht gerade Termine habe. Das heißt, es kann auch irgendwie mal 11 sein. Und ja, dann finde ich es irgendwie, also so Tee, ja, das ist in Ordnung. Tee und Kippe. Oder Kaffee und Kippe.
Ihr Bohemians, ihr inszeniert das. Das ist ja dann doch irgendwie so ein Frühstück.
Ja, ein Ritual braucht man vielleicht. Aber diese Idee von diesem reichgedeckten Dings oder ein Hotelzimmer und irgendwelchen Eiern und sowas, wenn man irgendwie gerade aufgestanden ist, fand ich früher schon ganz schlimm. Und da muss ich sagen, da hat meine Mutter darauf bestanden, dass ich morgens Frühstück esse. Und ich fand es echt grauenhaft. Mir ist immer schlecht geworden. So nach 1,5, 2 Stunden ist gut, nachdem man aufgestanden ist. Aber dieses Aufstehen und dann baller ich mir so ein Brötchen rein, das ugh.
Wann kommt denn dann erst, also kommt das erste Hungergefühl so ungefähr nach 1,5, 2 Stunden, wie du
ja,
gerade beschrieben hast?
Ja, sowas, ja. Aber es ist auch nicht schlimm, wenn ich irgendwie dann länger nichts esse, aber dann muss ich wissen, dass ich später Nudeln kriege.
Offenbar. Also du kannst dieses Hungergefühl, damit kannst du gut umgehen, du bist dann nicht aggressiv, unterzuckert, sowas in der Art.
Also mein Mann würde sagen, doch.
Kann er denn kochen?
Ja, der kocht auch mehr als ich. Ich hatte immer Männer, die kochen. Eigentlich seit meiner ersten Beziehung, richtig mit 17, hatte ich immer Männer, die mehr gekocht haben als ich.
Über diese Relativierung wird er sich, glaube ich, sehr freuen. Ja, er kann sehr gut kochen. Ich hatte immer Männer, die kochen konnten. Nun.
Und farbenblind sind. Ich hab Typ. Wenn er die grüne nicht von der roten Paprika unterscheiden kann, trotzdem kocht, dann ist es genau mein Typenmann.
Okay, was kocht er? Was kocht er so gut?
Also irgendwie haben auch alle meine Männer immer behauptet, das scheint auch so ein Männerding, dass sie die beste Bolognese machen. Das ist leider Blödsinn, weil Bolognese auch wirklich nicht so kompliziert ist zu machen. Er macht gute Curries. Die macht er echt lecker. Das kann er gut. Und er kann im Gegensatz zu mir, bin ich ja so ein Picky Eater, genau das, was man nicht sein sollte. Ich hätte jetzt nicht ein Problem, irgendwie einen Fisch zu töten, aber ihn zuzubereiten. Ich bin der Meinung, man sollte wenigstens einmal irgendwie so ein Tier getötet haben, um zu wissen, ob man dann Fleisch essen darf oder nicht. Damit habe ich nicht so ein Problem, aber dieses Zerlegen und sowas, Und er kann vor allem keine Austern aufmachen.
Magst du Austern nicht? Das Trigger-Lebensmittel.
Gott, ich liebe Austern.
Wirklich?
Ja, es ist auch so, dieses ganze, sonst dieses Rich-People-Food-Kaviar finde ich ganz eklig, aber Austern sind irgendwie, irgendwas ist daran, macht richtig süchtig. Ich könnte jeden Tag Austern essen.
Und wie oft?
Sogar zum Frühstück.
Ach, guck.
Austern vielleicht. Es gibt es ja eh nur ein paar Monaten. Bei uns ist so ein Lebensmittelladen um die Ecke, der so mediterrane Lebensmittel hat. Mhm. Der hat so frischen Fisch und sowas. Und wenn der Austern hat, dann muss es auch Austern geben. Vor kurzem habe ich die Austern vergessen, Kühlschrank zu packen, einen Tag. Und dann war es das. Und ich habe fast geheult, weil es erstens Geld war und zweitens Lebensmittelverschwendung und dann drittens Austern.
Ja.
Eigentlich im Prinzip nur aufmachen und ein bisschen Zitronensaft. Man braucht da auch gar nicht viel rumtun mit diesem Balsamico-Vinaigrette mit irgendwie Zwiebeln und so. Nee, nee. Einfach nur Zitronensaft und dann Slurp.
Okay. Du hast gerade gesagt, dass man ein Tier schon mal getötet haben sollte, um auch zu wissen, ob man Fleisch isst oder nicht. Du isst ja Fleisch, also hast du schon ein Tier getötet?
Ich habe Fische getötet beim Angeln, aber ich habe noch nicht die Möglichkeit gehabt, einen Huhn würde ich wahrscheinlich auch töten. Wir haben Hühner zu Hause und ich habe mir überlegt, ob ich das schaffen würde. Und wenn ich jetzt davor stehen würde und sagen würde, nein, dann würde ich, glaube ich, auch kein Huhn mehr essen. Man muss kein Schlachter sein, man muss es nicht ständig machen, aber oder wenigstens zuschauen sollte man mal. Man muss jetzt auch nicht mit irgendwie, ist vielleicht auch für das Tier nicht so angenehm, wenn jemand, der keine Ahnung hat, versucht, den Hals umzudrehen. Aber wenigstens mal irgendwie dabei gewesen zu sein. Ich war mal dabei, als ein Rind erschossen wurde und sowas. Das hat mich nicht traumatisiert. Das kann ich ertragen. Mich traumatisiert dann eher schlechte Tierhaltung oder sowas.
Ja.
Das geht wirklich überhaupt nicht. Aber gerade bei Bauernhöfen, wo zum Beispiel Rinder auf der Weide geschossen werden, anstatt irgendwie erst irgendwie dann diesen Schlachthof und sowas, das ist schon deutlich besser und das fände ich auch schön, weil ich esse eh so wenig Fleisch, dass mir auch dann egal ist, wenn es teurer wäre oder ich würde dann sogar gern mehr zahlen. Zum Glück gibt es jetzt wenigstens so ein bisschen hier mit dieser Ampel übers Tierwohl, aber es sagt immer noch nicht genug aus auf diesen Fleischprodukten. Und wenn irgendwie mein Mann irgendwie irgendwas kauft und dann nicht drauf geachtet hat, werde ich auch richtig zickig. Also wenn es irgendwie so rot markiert ist mit irgendwie Stallhaltung und Antibiotika und sowas, wäre ich echt aggro.
Komisch, dass er das kauft. Also weil das.
Er schaut dann einfach nicht drauf manchmal. Also das macht das aus Versehen. Er ist eigentlich ähnlich wie ich, aber dann schaut er einfach nicht drauf oder sowas und dann passiert das. Oder der ist auch so jemand, der schnell darauf reinfällt, wenn die Verpackung irgendwie so nach Bauernhof
grün kann.
Muss das glücklichste Schwein aller Zeiten gewesen sein. Deswegen bin ich sehr froh, dass es diese Markierung jetzt gibt. Es passiert sehr selten und es tut ihm dann auch immer sehr leid, aber es geht nicht.
Wir kommen zu entweder oder. Mozzarella oder Feta?
Feta. Mozzarella ist zum Überbacken und Feta ist für ein bisschen Taste.
Das verstehe ich nicht. Mozzarella zum Überbacken ist das überschätzteste Überbackmaterial.
Hast du mal eine Pizza gegessen?
Ja, aber 100. Absolut. Ich finde, das ist einfach wie Füllstoff. Mozzarella hat ja nun an sich sowieso nicht so einen Eigengeschmack. Also wer einmal eine Pizza mit Mozzarella überbacken hat und dann mal genau dieselbe Pizza mit beispielsweise Emmentaler.
Das ist ja widerlich.
Wie bitte?
Nee, also erstens überbacken tue ich sowieso gar nichts, außer mit Mozzarella und höchstens mal ein bisschen Gouda. Aber so Emmentaler und sowas, das gehört auf ein Brot, damit überbackt man nichts. Ofenkäse ist auch ekelhaft.
Oh Gott, bis eben warst du mir so nah. Da war dieses warme Band.
Ja, oder Käsefondue und so. Nee.
Oh, wie lecker.
Ich bin großer Käsefan, aber das ist zu scharf irgendwie.
Zu scharf, sagt die aufs Scharfe steht?
Ja, so scharf. Anderes scharf? Böses Scharf, nicht das gute Scharf.
Du bist verrückt, da ist nichts dran scharf. Ich finde, also nochmal, Mozzarella, ja, es ist Geschmackssache. Ja,
Mozzarella ist jetzt nicht scharf.
Ich will es auch nicht verurteilen, aber ich finde, das bremst eine Pizza aus. Also das ist einfach so, ja, wenn nichts anderes da ist, gut, dann mach Mozzarella drauf. Es ist so unspektakulär.
Ja, aber es ist ja nur dafür da, es ist ein Geschmacksenhancer. Das ist ja nur das Fett quasi, was alles andere noch einen
letzten ja super,
Kick gibt.
Weil so eine Margarita ja sehr oft tatsächlich dann möglicherweise nur noch mit so ein bisschen, wenn du Pech hast, Tomaten, Sugo und nur so 2, 3 Basilikumblättchen und dann liegt da dieser unmotivierte, schlecht gelaunte, weiße Nichts. Ja, ganz genau.
Der geschmolzene Schnee.
Mozzarella ist der schlecht gelaunte Mann von Mayonnaise. Die zwei, die sollen uns gestohlen bleiben. So, also,
aber Feta ist auf jeden Fall Grundnahrungsmittel. Ich habe auch immer Feta da. Ich habe heute schon Feta gegessen. Feta esse ich auch jeden Tag.
Was ist denn ansonsten immer da? Wenn ich jetzt in eure Küche gehe und die Kühlschranktür öffne, was ist da?
In dem Kühlschranktür ist jetzt, glaube ich, also ist immer Paprika da, weil ich die so wegsnack.
Du, also frische Paprika, ja, wahrscheinlich so. Bevorzugt rote und gelbe.
Das ist mir egal.
Aha.
Dann habe ich eine Kollektion und ich will vielleicht sogar meine eigene rausbringen an scharfen Soßen. Gibt es nämlich hier ganz, ganz toll in Berlin, Crazy Bastards Soße. Und die haben auch ein Lokal hier, was einfach unglaublich gut ist. Und die habe ich auch mal getroffen, weil ich eventuell meine eigene Chili-Soße rausbringen möchte.
Meinst du das wirklich ernst?
Ja, ich liebe Chili. Ich weiß alles über Chilis. Ich kann dir sagen, welches die super hot sind, warum der Carolina Reaper-Effekt eigentlich...
Guck mal. Und wie heißt das nochmal? Nicht Dezibel, sondern... Wie heißt denn dieses? Ja.
Ja.
Und wie viel schaffst du da?
Ich habe mal eine Carolina Reaper, so eine Hälfte davon gegessen. Das überlebt man schon, das ist aber ätzend, das bringt auch nichts. Man muss auch sagen, Carolina Reaper hat den Markt. Es ist.
Kannst du erklären, was das ist?
Ja, also das ist die schärfste Chili der Welt, momentan noch, wobei es gerade ein paar Bauern gibt, die versuchen, das noch zu toppen.
Du bist in der Szene, du weißt sowas.
Ja,
ne?
Und das ist in South Carolina ein Chili-Bauer, der die gezüchtet hat durch Querpollination quasi von verschiedenen. Sieht ganz fies aus, ein bisschen eingeschrumpelt, wie eine kleine eingeschrumpelte Paprika. Es gibt aber mehrere Superhots. Es gibt zum Beispiel noch die Scorpio, die auch super gut ist. Es gibt dann eins bisschen weiter drunter, wären dann die Habaneros und sowas. Und die schmecken aber auch alle anderen. Also zum Beispiel die Bird Eye Chili, die aus Thailand kommt, schmeckt ganz anders als so eine dickwandigere, scharfe Chili wie eine Habanero oder eine Jalapeno.
Toll! Vielleicht. Wie würdest du denn den Geschmack und den Unterschied beschreiben?
Das kommt drauf an. Also zum Beispiel, Jalapenos kennen ja die meisten zum Beispiel, ja. Nehmen wir das. Das ist ja eher beim Draufbeißen Gefühl wie Paprika. Es hat auch ein bisschen Bitternis, weil es halt grün ist.
Viel, ja.
Und dann, wenn man sich so dünnwandige Chilis anschaut, die kennt man vielleicht vom Vietnamesen, die so drauf sind. Die geben vor allem Schärfe ab, aber nicht diesen Crunch. Und dann gibt's halt welche, die süßlicher schmecken. Habaneros zum Beispiel passen total gut zu allem, was so mittelamerikanische, südamerikanische, auch jamaikanische Küche ist. Und deswegen eine scharfe Soße. Diese scharfen Soßen zum Beispiel haben immer auch einen Fruchtfaktor drin. Meine Lieblingssoße ist Mango mit Ghost Pepper. Ghost Pepper ist, glaube ich, Platz 2 oder sowas. Ja, es ist tatsächlich, ich kenne mich sehr gut aus.
Aber ich bin total beeindruckt, wirklich.
Ja.
Und es macht dir Spaß. Man merkt, dass du das nicht nur irgendwie mal zur Kenntnis und dir gemerkt hast.
Nee, ich bin da richtig drin.
Du musst das machen.
Und ich bin auch auf Reddit, bei einem Subreddit Spicy. Und in jedem Land, wo ich bin, nehme ich eine scharfe Soße mit. Wir waren jetzt mal auf Maui, da habe ich total gute von so einem kleinen Laden bekommen. Ja, es ist ein Hobby.
Hast du noch irgendwas ganz anderes Exotisches auf Maui das erste und einzige Mal in deinem Leben gegessen?
So einen komischen Fisch, Mahi Mahi hieß der, aber der war jetzt gar nicht so umwerfend. Das ist, glaube ich, so ein Fisch, der viel da im Pazifik rumschwimmt. Und was die da hatten, das war abgefahren. Die hatten so ein Bloody Mary Café und da hatten die Bloody Mary, da war Speck drin. Ja. Ja,
als
Amerikaner.
Auch
das
als
ist, glaube ich, eher amerikanisch als hawaiianisch. Ich
verstehe.
Glaube
ja,
ich
gut.
Einfach nur, weil noch was drauf geht.
Aber ich bin sehr beeindruckt. Wahrscheinlich macht es fast am meisten Spaß, den Namen dafür. Ronja von Hölle oder du musst das machen. Ich finde, es ist so eine gute Idee.
Ja, und vor allem könnte ich das halt mit denen machen. Ich habe mich mit dem Chef da getroffen und die mixen das wirklich immer noch selber. Wir waren noch in seiner Fabrik daneben. Weil ich mir das angeschaut habe, der hat das sogar schon mal für eine Band gemacht, so eine Metal-Band. Und super. Der hat auch eine Berliner Soße, Berlin brennt heißt sie, die ist mit
das ist toll.
Mit so Karotten und sowas und halt nur mit allem Zeug, was hier wächst. Also man kann auch regional ganz viel machen mit Chili. Was viele auch nicht wissen, ist, dass man Chilis super gut anbauen kann, auch auf dem Balkon. Das funktioniert ganz fabelhaft.
Okay, als Chili-Spezialistin musst du natürlich dann auch bitte jetzt vielleicht schon mal 2 Service-Tipps rausgeben. Wahrscheinlich weißt du auch schon, worauf ich hinaus will. Einmal ist es, versehentlich auf etwas gebissen, das zu scharf ist. Was soll man tun? Man soll ja keinesfalls Wasser trinken.
Milch.
Milch oder Weißbrot oder so ist das?
Nee,
oder gibt's?
Milch, alles was der Schärfestoff, wie heißt der, Capsaicin oder sowas? Ich weiß nicht, mit C am Anfang. Das ist quasi das, was die Schärfe darin macht. Das ist ja eigentlich im Prinzip nichts anderes als der Versuch einer Pflanze Schmerz zuzufügen, demjenigen, der das essen will, um irgendwie weiter zu wachsen.
Also das würden wir auch tun, sagen wir es so.
Genau, was natürlich nicht geklappt hat, weil die Menschen stehen auf diese Schärfe und haben es gezüchtet. Aber was dagegen hilft, das ist fettlöslich. Und deswegen ist, wenn man zum Beispiel in eine Sahnesoße Chili reinmacht, das ist ein ganz anderer Effekt, als wenn du die Chili einfach so isst. Und in Milch ist Fett dahingehend, deswegen hilft das. Du könntest auch in Mozzarella beißen zum Beispiel, den du ja so liebst.
Aber alles, ich mag Mozzarella, so ist es nicht. Aber ich finde ihn ein bisschen überschätzt einfach.
Ja, ist auch überschätzt. Aber alles, das ist ein guter Käse, weil der sehr, sehr viel Fett hat. Der hilft gut gegen Schärfe.
Gut, und Notfalltipp 2, natürlich Chili gehackt und dann an die Nasenschleimhaut oder noch schlimmer an die Augen.
Oh ja, die ganze Zeit. Ist auch, weil ich bin ja auch mega mach 3 Sachen auf einmal, kippt auch ständig was um oder in die Augen oder sowas. Da hilft nur heulen. Also man unter Wasser ausspülen und einfach aufs Beste hoffen.
Oder Olivenöl in die Augen kippen wahrscheinlich, fettlöslich. Wer
ich weiß nicht, ob seine Augen sich freuen, wenn ich da noch, ob ich dann so Caprese in meinen Augen bastel. Ich weiß nicht, ob die Dankbarkeit so groß ist.
Wir waren bei entweder oder und dann sind wir in deinen Kühlschrank oder in euren Kühlschrank abgebogen. Habt ihr ein Tiefkühlfach im Kühlschrank?
Ja.
Weißt du, was da drin ist?
Ja.
Eiswürfel.
Ist immer Kaktuseis drin.
Was?
Ich weiß nicht, du hast mich hier eingeladen, als wäre ich so ein Gourmet-Mäuschen.
Nein, aber es ist schon ungewöhnlich. Das Wort Kaktuseis, ich weiß zum Beispiel nicht, ob ich das bei Scrabble oder Charade durchgehen lassen würde. Keine Ahnung. Also ich finde es kreativ, aber.
Weißt du, was es ist?
Nein.
Kennst du Flutschfinger?
Ja, na klar. Ja, doch, natürlich kenne ich Flutschfinger. Ja,
das ist das Gleiche, nur es hat oben, also nur halt, das ist also so ein phallisches Eis, ne? Und dann oben an der Spitze das so Noppen. Ich schwöre, es ist Eis. Ja. Also es hat oben so, da britzelt das, wenn man dran lutscht. Ich bin in irgendeiner komischen oralen Phase stecken geblieben.
Man merkt es nicht.
Okay. Das schmeckt dann so oben ein bisschen wie so Britzelkaugummi und dann ist es Wassereis.
Und das heißt Kaktuseis, man geht in einen Laden.
Ja, weil das so britzelt, wie so ein Kaktus britzelt.
Gut, also das heißt nochmal,
jeder
Hörer kennt das, nur ich wieder nicht. Was war das andere, was ich nicht wusste? Und alle anderen doch, das blaue Kleid. Das blaue Kleid, das andere als weiß.
Dressgate.
Ja, ja, okay, alles klar, gut. Gut, also da ist dieses Kaktuseis, das ein Wassereis ist, das immer da ist. Was ist da noch?
Dann ist meistens immer noch ganz hinten so ein Blumenkohlreis, der mich mal passiv-aggressiv anschaut und seit 2 Jahren da wohnt.
Meistens kriegt man die Sachen, die hinten sind, ja auch nicht mehr raus, weil die dann so eigene Eiskammern bilden.
Ja, ja, genau, sonst müsste man das irgendwann essen. Dann verschiedene scharfe Chilis, die tiefgefroren sich wunderbar halten. Ich trockne auch welche. Ich wollte auch mal eine Dörrmaschine holen, aber die sind so groß und ist die Küche so voll. Dann kann man die so dörren. Man kann aber Chilis übrigens auch dörren im Backofen. Es ist ein bisschen Energieverschwendung, wenn man das auf irgendwie 70 Grad macht und dann das Backofenrohr etwas auflässt. Die müssen eigentlich dann trocknen, wie so.
Wie lange?
Kommt drauf an, was für Chilis man hat. Bei dünnwandigeren nicht so lange, 3-4 Stunden oder sowas.
Aber das ist doch im Winter, auf jeden Fall in diesen ganzen Altbauwohnungen, ist das keine Energieverschwendung. Das
ja,
ist
wahrscheinlich, man kann die Heizung davor super, ausmachen, ja.
Gut.
Dann ist immer noch drin Backcamembert.
Ach, ich denke, du magst keinen Koch- oder
doch,
Backkäse.
Doch, ich mag voll viele, aber halt manche Käse gehören an manche Orte und an manche nicht. Also Emmental gehört bestimmt nicht auf eine Pizza. Da kriegst du von deinen Hörern ja auch bestimmt.
Ach, die Pizza ist ein Ort, an den ein Käse gehört. Habe ich das richtig? Jetzt
die Lokalität Pizza.
Ich fange an zu verstehen, wie du denkst. Jetzt verstehe ich, okay. Aha, aber also ich liebe auch Backcamembert. Und,
den kann man auch gut selber machen, wenn man nicht super lazy ist.
So, aber da finde ich, aber da bin ich jetzt auch, ich bin ja nun auch keine Superspezialistin, aber ich habe das 3 oder 4 Mal probiert. Einmal auch mit so einem Mandelmantel.
Schmeckt aber ganz geil.
Es schmeckt total geil, aber es ist eine schmierige Angelegenheit vom Herrn. Also diese Dinger erstmal so, ich mach die dann auch gerne relativ klein. Also so, dass ich möglichst viel davon habe und möglichst viel Oberfläche, die crunchy ist. Ja.
Das ist clever, ja.
Und das ist dann aber natürlich, dann muss man sie, dann machst du sie in Mehl, du machst sie in Ei, du machst sie wieder in Mehl, du machst sie in Ei. Das ist so, und da klebt es schon so sehr, weil ich habe es neulich mit so einer Scampi-Zange gemacht, in der Hoffnung, dass ich dann, weil meine Hände sehen nach 2 Minuten aus, als wäre da ein Lastwagen drüber gefahren, mit so ganz dick, ich kann die Finger gar nicht mehr sehen.
Brätst du die dann oder machst du den Backofen?
Die mache ich auf Backpapier und dann mache ich sie in den Backofen, genau.
Ich habe jetzt meiner besten Freundin einen Airfryer geschenkt.
Oh, das ist auch eine lange Diskussion hier schon.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Was ist deine Haltung zum Thema Airfryer?
Ich bin große Freundin der Heißluftfritteuse. Das ist ja
darauf das gleiche Ding,
hinaus.
Oder?
Das ist das Prinzip. Und habe Heinz Strunk hier vor einem Dreivierteljahr seine Heißluftfritteuse abquatschen können. Er hat nämlich gesagt,
hat er die mitgenommen?
Nicht hierher, aber es gibt die Rubrik, das können wir jetzt einfach mal einfließen lassen, passt ja jetzt. Gibt es eine Anschaffung in deinem Leben für die Küche, fürs Essen machen, die total überflüssig war?
Die überflüssigste Anschaffung der Welt.
Ein Slow Cooker.
Qu'est-ce que c'est?
Das ist im Prinzip Crockpot, heißt es auf Englisch.
Ach, das erklärt alles.
Das ist im Prinzip so ein Ding, das machst du, steckst du ein und dann schmeißt du irgendwie alles rein für, keine Ahnung, Curry und sowas. Dann gehst du zur Arbeit und dann kommst du wieder und dann ist fertig. Es ist schon daran gescheitert, dass ich nicht so lange arbeite.
Andere würden sagen, ich komme dann nach 16 Stunden nach Hause und das Haus brennt. Aber so.
Nee, der Langsamkocher ist einfach zu lahm für mich. Und ich habe es eh schon nicht mit langfristigem Denken und dann irgendwie irgendwas anzuschaffen, wo ich irgendwie 10 Stunden vorher wissen essen soll, worauf ich in 10 Stunden Hunger habe. Ich weiß ja nicht, was ich mir dabei gedacht habe.
Es geht nur bei Aioli.
Meiner Schwägerin habe ich es geschenkt zu Weihnachten. Ich glaube nicht, dass sie es jemals benutzt hat. Die Idee klang irgendwie gut, aber es war auch ein hübscher, war so rot.
Ja.
Aber nicht einmal benutzt, nicht ein einziges Mal.
So, und da hat auf diese Frage hat eben Heinz gesagt, er hätte sich mal so eine Heißluftfritteuse zugelegt. Und zwar dann aber auch richtig eine richtig große, die groß genug war, dass ein ganzer Hahn daran passte. Ja. Und die war auch nicht billig. Und dann hat er die aber nur ein oder zweimal benutzt und das war's. Dann habe ich gesagt, ja, aber wo ist die denn, wo steht die denn? Weil ich habe mal eine sehr, sehr gute Erfahrung gemacht mit so einem, und zwar regelmäßig, also ich möchte jetzt keine Werbung machen für so eine, aber der heißt auch, glaube ich, Air Dryer, heißt der so. Ist das ein weißes Ding, weiß und rund?
Ja.
Ja, dann ist es, lass uns nicht sagen, von welcher Firma, ja. Aber da habe ich zum Beispiel unglaublich gut krossen Feta, ohne Öl oder ganz wenig Öl, halt irgendwie
genau,
so, eine,
das
so ein kleiner
ist halt geil.
Schluck.
Es ist im Prinzip ja wirklich wie ein Hyper-Umluftofen, nur dass er halt viel schneller vorheizt, du kannst alles reinhauen. Ich hatte jetzt zum ersten Mal in meinem Leben für ein paar Wochen auf verzichtet. Ich habe eine Diät gemacht.
Ach dann doch, warum? Mhm.
Weil ich durch dieses nur rumsitzen während des Lockdowns irgendwie 7 Kilo zugenommen hatte und mir irgendwie fremd vorkam. Und ich habe mich halt auch nicht bewegt. Und ich habe halt wirklich über 600-700 Gramm Nudeln am Tag gegessen. So, und das war so richtig eher schon Carb-Sucht. Mhm. Und da wollte ich irgendwie raus, dann wollte ich schauen, wie das wäre, wenn ich keine Kohlenhydrate esse.
3 Kilo scheinst du abgenommen zu haben, weil du gerade sagtest, du
hättest 4 mehr als sonst. Nee, ich habe 7 abgenommen, aber 4 habe ich wieder zugenommen. Aber das ist auch in Ordnung. Das ist alles noch irgendwie recht im normalen Bereich. Das ist durch Winter und Lockdown und ich habe auch irgendwie so wenig andere Hobbys außer Essen und irgendwie Netflix und geht das Hand in Hand. Und dieser Airfryer, den hatten wir da auf Hawaii, hatten die den und das war echt geil. Schmeißt irgendwas rein, 20 Minuten später schmeckt alles gut so.
Ja.
Ist ein geiles Ding.
Ich bin
ich habe keinen, ich würde mir einen.
Nee, ich habe auch noch keinen. Mhm. Und ich gucke aber immer bei eBay Kleinanzeigen, weil ich mich dann doch weigere, so viel Geld für ein neues Gerät auszugeben, ja. Von dem ich noch nicht weiß, ob meine anderen Geräte fein sind damit, ob die sich alle vertragen, ob Platz
Kein
genug
Stress
Platz
in der Küche.
Genau. Das kann ich überhaupt nicht gebrauchen. Nein, aber ich würde mich wirklich ärgern. Ich habe ja auch diese Frage, habe ich mir ja nicht umsonst ausgedacht, sondern ich bin auch eine von denen, die schon Juicy Fruity hatten und schon ein Dings, das Sandwich
Toaster. Nicer Dicer, darauf schwört meine Mutter.
Was ist das? Ist das auch so ein Entsafter?
Nee, Nicer Dicer ist so ein Ding, es ist ein richtig archaisches Gerät, ist so eine Schale und dann machst du da irgendwie seine Zucchini drauf und dann haust du da drauf und dann ist alles klein geschnitten. Das Ding ist genial, aber ich koche halt nicht, deswegen lohnt sich für mich nicht so richtig. Aber meine Mutter benutzt es, glaube ich, jeden Tag.
Alles klar. Ja. Also wie auch immer. Also ich habe dann ich muss erstmal eine Sache zu Ende. Mein Gott, du bringst mich ganz aus dem Konzept. Also Heinz hat mir die wirklich mitgebracht. Ne? Der lebt hier in Hamburg und bei unserer nächsten Begegnung hat er aus seinem schicken, schnittigen, sexy, schwarzen, ja, durchaus Sportwagen. Den hat er hinten aufgemacht und ein fast Kofferraum großes schwarzes Gerät rausgeholt, in das wahrscheinlich 15 Hähne gepasst hätten. Das habe ich dann in mein kleines Auto gepackt und gemerkt, dass ich es nicht benutze. Und habe dann sein Okay gekriegt, dass wir das für einen guten Zweck sozusagen versteigern können, was wir auch gemacht haben.
Was war das denn für ein Riesending? Das war einfach ein Backofen, was du bekommen
hast. Nein, es war tatsächlich eine Heißluftfritteuse von in Schwarz, sehr, sehr schick. Halt, wenn du eine große Familie hast oder überhaupt eine Familie und die lieben das frittiert, dann ist das doch super.
Aber an sich sind die Dinger wirklich geil, wenn man Platz in der Küche hat. Das ist bei uns auch mal so, wir haben auch Berliner Küche nicht riesig. Meine Stieftochter hat unbedingt eine Mikrowelle.
Finde ich eine super Idee.
Ist auch wirklich praktisch. Und dann da steht da schon irgendwie so ein Smoothie-Maker, den keiner benutzt.
Man kann Mikrowellen super noch unter Hängeschränke, falls ihr
ja, genau, den muss man irgendwo drunter machen. Also eigentlich ist es wirklich genial. Da könnte ich meine Nudeln sogar warm essen, die ich am Vormittag gemacht habe.
Und es gibt vor allen Dingen auch diese Kombis aus Ofen oder auch möglicherweise findest du da auch so eine Dörr-Funktion oder so. Also das sind so Kombigeräte, stimmt, die Mikrowelle sind und hier Dings da.
Nach Hause kommen und Geld ausgeben, ich sehe das schon.
Dampfgarer oder irgendwie sowas in der Art. Wir kommen nochmal zurück zu entweder oder.
Mhm.
Kaffee oder Tee?
Tee, was aber daran liegt, ist, ich mag Kaffee lieber vom Geschmack her, aber mir geht's richtig schlecht von Koffein.
Oh.
Das ist echt schade, weil ich liebe Kaffee. Es war früher auch nicht so, aber irgendwie, weiß ich nicht.
Und entkoffeinierten Kaffee?
Genau, der muss halt dann da sein und kauft man irgendwie nicht oder vergisst ihn oder sowas. Ich bestelle mir heute auch noch entkoffeinierten Kaffee.
Ich glaube, also ich friere zum Beispiel Kaffee ein. Da gibt es viele Leute, die sagen, kann nicht sein.
Wie so Eiswürfeldinger?
Nein, schon noch im Rohzustand als Bohnen.
Aber das ist doch klug.
In der Kaffeemühle?
Ja, mein Mann hat jetzt auch eine neue Kaffeemaschine von mir geschenkt bekommen und so einen Vollautomaten. Wir haben so ein riesiges Teil von irgendwie 1980 oder sowas, was eigentlich vor allem Lärm und wenig Kaffee macht.
Und Musik kann man da doch auch irgendwie, da kann man auch, glaube ich, noch CDs abspielen.
Also es ist ein riesiges Teil, ich bin froh, wenn das weg ist. Aber ich mag am allerliebsten richtig klassischen Filterkaffee von so einer alten Maschine. Das ist mein Ding. Ich habe tatsächlich auch so eine von eBay Kleinanzeigen für vielleicht 5 € oder sowas mir geholt. Das ist wirklich ein Gerät, das steht völlig unsinnigerweise herum, aber ich liebe diesen Filterkaffee.
Ach, das Geräusch. Ist super,
ja,
dieses oder?
Brrrr, und dann tropft es da so runter und ja. Das mag ich viel, viel lieber. Kaffee ist eine super Sache, aber er muss entkoffiniert sein. Ich kriege sonst richtig Muskelspasmen. Also ich kann da nicht mehr normal reden. Ich rede so, dass mein Unterkiefer so zuckt.
Da musst du ja mal richtig Angst. Also als du es nicht wusstest, hast du bestimmt mal richtig Angst.
Ich hatte
Angst.
Totale Panik. Ich dachte irgendwie, ich kann meinen Job an den Nagel hängen und sowas, weil ich ja auch irgendwie vorlese und so und moderiere und so.
Und vor allen Dingen, ja, na klar.
Und ich habe die ganze Zeit Kaffee getrunken.
Du trinkst ja immer, wollte ich gerade sagen, ja. Kaffee trinkt man ja immer. Man kommt ja nicht darauf, dass das am Kaffee liegen kann.
Nee, also wenn man, viele kennen das wahrscheinlich auch von den Hörerinnen, wenn man viel Kaffee trinkt, dass man irgendwann so nervös wird und sowas. Aber es war halt eben nicht mal viel Kaffee und es passiert auch nicht jedes Mal. Aber es kann irgendwie passieren. Ich glaube, vor allem, wenn ich wenig geschlafen habe oder sowas, dann irgendwie überfeuert irgendwas. Ich habe das nicht so sehr bei schwarzem Tee. Schwarzer Tee mit Milch ist so mein Go-To-Ding. Das liebe ich.
Banane oder Zitrone?
Zitrone, immer Zitrone. Zitronen müssen immer da sein. Zitronensaft ist auch immer im Kühlschrank. Und ich mag sogar diese kleine, gelbe, fiese Zitronenbombe. Weißt du, die so, glaube ich, Zitronensaftkonzentrat ist, die es seit den 90ern gibt? Give me. Alles hat Säure. Her damit.
Sauer und scharf.
Ja, sauer, scharf. Oh, alles mit Geschmack, ja.
Lakritz oder Weingummi?
Lakritz. Großer Lakritz-Fan. Und ganz schlimm in Bayern, es gab mal im SZ-Magazin, SZ oder Zeit, die haben diese Deutschlandkarte mit der Verteilung von allen.
Ja.
Lakritz-Verteilung. Unten in Bayern schaut man da echt in die Wäsche. Da gibt es keinen Lakritz. Und zum Glück bin ich ja jetzt mit einem Mann verheiratet, dessen Ex sehr nette Frau Schwedin ist.
Oh.
Und uns dann immer ausstattet. Außerdem gibt es in Berlin wirklich ganz viele tolle Lakritz-Läden. Großer Fan. Vor allem so richtig schön salzig.
Gutes Patchwork-Argument. Wirklich.
Sehr gutes Patchwork-Argument.
Junger oder alter Käse?
Junger Käse. Ich bin ein bisschen ein Baby bei sowas. Außer hier den Gruyère. Der ist, glaube ich, so mittelalt.
Lecker.
Der Gruyère
gibt's auch verschieden. Gibt's auch
Gruyère finde ich richtig, richtig gut. Das ist, glaube ich, einer meiner Lieblingskäse.
Ja, ist auch gut.
Also so auf dem Brot ruhig älterer Käse, aber alles, was irgendwie überbacken ist und mit was anderem, das dann. Als Kind habe ich nur Gouda gegessen.
Mhm. Naja, immerhin hast du dich jetzt zur Mozzarella vorgewagt.
Wow, das dann klang so harmlos und das war so eine Beleidigung.
Das Pizza oder Döner?
Aber das ist eine Entscheidungsfrage. Ich glaube Pizza. Pizza. Wenn Döner mag ich immer nur so einmal im Jahr. Außerdem, wer weiß da auch bei dem Fleisch nie so genau. Und Pizza esse ich nur Margherita mit Knoblauch.
Grieche oder Italiener?
Italiener. Also ist auch überhaupt keine Frage, die Italiener sind mit Abstand einfach die beste Küche der Welt.
Ey, wir müssen uns auch angewöhnen, Griechin oder Italienerin zu sagen, obwohl du dreimal
aber selbst gesagt dann, hättest. Selbst dann verlieren die Griechinnen. Griechisches Essen ist schon mega, aber die haben halt super viel mit Schwein.
Sehr, sehr fleischlastig.
Ja, und vor allem sehr viel Schwein. Dann eher türkisch. Türkisch, ich war jetzt in Istanbul, das war richtig geil. Das ist tolles Essen.
Rosinen oder Datteln?
Datteln, also wer mag denn Rosinen?
Naja.
Rosinen sind dafür da, um rausgepickt zu werden.
Nein, es gibt schon, finde ich auch. Hast du auch nie Schokorosinen gemacht?
Mm-mm.
Okay. Reis oder Nudeln?
Nudeln.
Natürlich, was frage ich? Kartoffeln oder Reis?
Hat schon mal jemand anderes Reis gesagt?
Ja.
Immer Nudeln, egal welches Lebensmittel du jetzt sagst.
Ja gut, aber wenn ich frage Kartoffeln oder Reis, kannst du nicht Nudeln sagen. Das tut mir leid. Nein. Reisnudeln.
Ja, dann vielleicht noch Gnocchi, die sind so ähnlich wie Nudeln. Ja. Aber aus Kartoffeln, ja.
Sushi oder Fondue?
Sushi. Aber ja, Fondue ist halt immer so eine krasse Sauerei. Also wenn ich eingeladen werde, dann lieber Fondue. Aber wenn ich es bestellen würde oder sowas, dann... Und die ganze Wohnung riecht einfach immer wie eine Pommesbude für ewig lange.
Leider.
Aber es ist eigentlich schon lecker.
Man kann es auch mit Brühe machen. Es ist halt nicht
ja,
so ganz dasselbe.
Ja,
aber
das ist mega
lame. Ja,
das braucht es echt nicht.
Schokolade oder Chips?
Chips, und ich esse tatsächlich auch nur eine Sorte Chips. Und zwar früher hat meine Mutter die immer im Bett gegessen und dann irgendwie den ganzen Tag gelesen. Wenn wir reingekommen sind, durften wir eh nicht, das war ihr Lesetag, dann haben wir nicht einen einzigen von diesen Chips abgekommen.
Oh, ist das
richtig assi.
Das ist fies.
Richtig assi, aber auf jeden Fall war es beste Markenbindung, weil ich esse keine anderen Chips, nur die.
Sie hat einen Lesetag gemacht. Das finde ich, also das ist doch aber, deswegen bist du so ein Bon Vivant.
Und früher stand ich total auf Kinderpinguin. Meine Eltern hatten nicht so viel Geld, deswegen haben wir nie die Markenartikel bekommen, sondern irgendwie immer dieses Dupe, was es irgendwie beim Aldi gab. Und dann habe ich irgendwann den Unterschied festgestellt und war seitdem hin und weg von Kinderpingui.
Ich hatte mal eine Kinder-Country-Phase.
Ja, die sind auch geil.
Die haben's, ganz früher gab es sie ja nur einzeln. Und dann irgendwann gab es dieses Zehner-Pack, dieses halbmondförmige. Verdammt, das war so schwer für mich, die da zu haben. Ich erinnere so einen Tag, wo ich, glaube ich, 6 oder 7 Mal aufgestanden bin. Ich habe es immer wieder in diesen Küchenschrank.
Genau, man nimmt sich auch nicht zwei mit, sondern man nimmt sich eins mit und steht nochmal auf.
Ja.
Das ist wirklich, das ist echt bitter. Mhm. Boah, ich habe so viel Hunger jetzt. Olle.
Wir müssen
schlimm.
Unbedingt, aber wir sind auch wirklich kurz vorm Ende. Ich muss nur überlegen, ob ich was ganz Wichtiges vergessen habe. Ich glaube nicht. Hast du irgendeine Unverträglichkeit? Also Kaffee.
Ja, ich hab eine einzige wirkliche Lebensmittelallergie. Und die rauszubekommen hat, glaube ich, 10 Jahre gebraucht. Mittlerweile weiß ich, dass mein Großvater sie auch hat. Und zwar Chinin. Das Zeug, was in Tonic Water drin ist. Und weil ich selten Tonic Water trinke, sondern Gin Tonics, denke ich, Gin, böse. Und ich kriege überall, meine Haut wird komplett rot und juckt. Und ich bin ewig nicht drauf gekommen, was es ist. Das ist auch ein Bitter Lemon und sowas. Es müssen schon 2 Gläser oder so sein. Aber dann ist meine Stimme wird komisch rau und ich kriege überall so rotes Zeug. Dann habe ich auch mal rausgefunden, dass es sogar ein Medikament ist, eigentlich Chinin, also ein komischer Wirkstoff.
Ja, stimmt, gegen Malaria.
Genau. Und dass es gar nicht so selten ist, diese Unverträglichkeit daran. Aber es ist eine super Unverträglichkeit, weil das, dem kann man echt sehr leicht aus dem Weg gehen.
Ja, also es ist nicht noch versteckt in irgendwelchen anderen Lebensmitteln.
Nee, das schmeckst du eigentlich immer raus. Es ist irgendwie bei diesen Schweppes-Sachen, das ist halt irgendwie viel drin. Es muss schon viel sein und ich habe das immer nur gemerkt bei Partys, wo es irgendwie viel Gin Tonic gab, so, weil wer bestellt sich denn einfach so ein Bitter Lemon?
Kannst du dich gut betrinken?
Ja, kommt aber drauf an, mit was und mit wem. Und ich muss, also wenn ich mich wirklich betrinken möchte, muss ich schon so einen Punkt von Müdigkeit überwinden. Also eigentlich wäre ich sehr dafür, das Kultgetränk Wodka Bull wieder aufleben zu lassen. Weil das waren irgendwie die Räusche, wo ich wo ich irgendwie noch Energie hatte. Also gerade Wein und sowas macht dann.
Aber der Tag danach ist nicht kaputt.
Ich habe keinen Kater, nee. Also da muss ich schon wirklich, also richtig, richtig viel trinken. Aber zum Beispiel Kopfschmerzen habe ich nicht. Also wenn ich richtig, richtig viel trinke, muss man sich irgendwie übergeben. Aber das passiert ja im besten Falle in den 30ern nicht mehr so ganz häufig.
So, wir sind so gut wie am Ende. Wenn das jetzt also ein Essen wäre, das wir gemeinsam, wir wären in einem Restaurant gewesen und jetzt kommt die Kellnerin an den Tisch und sagt, gut, wir haben gezahlt, wir werden jetzt noch gefragt nach einem Dessert, Käseplatte, Tiramisu, Kuchenschokolade, irgendwas, Schnaps, Obst, Schnaps,
Sambuca,
entkoffeinierter Espresso und zum Schluss das Dessert.
Nee, das ist mir irgendwie, finde ich das unangenehm, nach entkoffinierten Sachen zu fragen. Das kaufe ich mir dann selber. Also wenn du beim Italiener bist.
Unangenehm?
Ja, bist du beim Italiener und ein Espresso ist ein Espresso so. Das ist irgendwie dann albern. Dann gib mir einfach einen Sambuca so. Bin ich auch glücklich. Was ich nicht gut finde, ist Nachtisch. Ich finde Nachtisch gut, aber ich finde Nachtisch gehört als erstes gegessen.
Vortisch sozusagen.
Ja, aber was Süßes am Anfang und am Ende Käse. Viel besser.
Ja, gut. Das kann man ja mal. Ich überlege gerade, es gibt ja wirklich wenig süße Vorspeisen, das stimmt.
Ja, das ist tragisch, weil eigentlich hat man ja vor allem Hunger und Appetit und sowas. Und dann ist, wenn man was Süßes isst, dann hat man noch mehr Hunger und dann kommt irgendwie Pasta oder sowas.
Vielleicht ist es so, dass man dann zu viel essen würde. Einfach, man würde von diesem Süßkram zu viel essen, weil es nicht sättigt ist, weil es so schnelle Kohlenhydrate sind, so leere.
Das stimmt. Und dann hat man keinen Bock mehr auf das Steak oder whatever.
Das ist die Weisheit des Lebens. Wir kleinen Lichter im Jahr 2022 bilden uns ein, das alles nochmal umevolutionieren zu können. Die Dinge haben schon ihren Grund. So. Das ist ein altkluges und hoffentlich unbefriedigendes Schlusswort. Es hat mir viel Spaß gemacht. Danke, dass du uns von Molly erzählt hast. Ich bin sehr froh, dass ich meine Wimpern nicht getuscht habe, sonst würde ich jetzt aussehen wie Alice Cooper wahrscheinlich. Ich habe so lachen müssen. Wunderbar. Tschüss.
Vielen Dank.
Toast dabei ist eine Studio Bummens Produktion. Ausführende Produzentin Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Ilja. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Dreimal wird es Toast Hawaii live on stage, also auf einer Bühne geben und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr dabei wärt, wenn sie dabei wären. Und apropos dabei, mit dabei sind die tollsten Gäste, die man sich vorstellen kann. In Berlin am 27. Mai sind das Laura Larsson und Linda Zabakis. In Köln am 14. Juni Annette Frier und Martin Rütter. Und in Hamburg am 24. Juni Guido Maria Kretschmer und Micky Beisenherz. Die Daten und die Karten findet ihr unter bettinarust.de.